Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und wir haben auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was mir vor allem in meinen Coaching-Calls aufgefallen ist. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was wieder mal sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ich kenne es auch persönlich von mir. Und zwar das Thema Kontrollzwang. Das klingt jetzt alles ein bisschen dramatischer, als es ist. Also ich meine einfach die Thematik, Kontrolle abgeben zu können und die Schwierigkeit, die meisten Menschen damit haben. Und wenn sich der ein oder die andere davon angesprochen fühlt, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Wie kommt denn dieses Thema überhaupt auf? Was ist genau Kontrollzwang, beziehungsweise wo liegt das Problem dabei, Kontrolle abzugeben? Ich werde es einfach mal anhand eines persönlichen Beispiels von mir erläutern. Dann können sich vielleicht ein paar damit identifizieren. Und zwar, wo es mir ganz, ganz stark aufgefallen ist bei mir, ist in Beziehungsdynamiken, egal jetzt ob in der Freundschaft oder in der Partnerbeziehung, sage ich mal, in der Partnerschaft, einfach zu versuchen, die Trigger und die Issues, sage ich mal, vom anderen irgendwie zu kompensieren beziehungsweise zu übernehmen, damit sich diese ganze Beziehung in eine Richtung entwickelt, die man selber gerne möchte. Also ich glaube, das ist auch so mitunter eines der gängigsten Problematiken, wenn man Probleme hat, damit Kontrolle abzugeben. Und das habe ich bei mir früher ganz, ganz stark bemerkt, dass ich einfach immer versucht habe, gewisse Beziehungen in eine Richtung zu bekommen. Und wenn ich bemerkt habe, der andere ist vielleicht da auf einer anderen Welle, beziehungsweise sieht die Dinge nicht so wie ich, auch zu versuchen, das zu kompensieren und irgendwie in der Kontrolle zu haben, wo sich alles hinentwickelt. Ist natürlich für denjenigen, der in dieser Position ist, alles kontrollieren zu wollen oder mehr zu sehen und vor allem auch mehr nachzudenken, immer die schwierigere Variante, weil man dann einfach glaubt, man muss für zwei Menschen denken, was natürlich nicht geht, weil wir haben ja alle eine unterschiedliche Wahrnehmung der Welt und auch andere Erfahrungen. Ein zweites Beispiel, wo ich es ganz, ganz häufig merke, da hatte ich zum Beispiel weniger Probleme, aber ich bekomme es auch bei Kolleginnen mit, ist das Management. Ich bin ja in einem Management für die ganzen Social-Media-Geschichten, die bei mir halt so ablaufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme von einem Kooperationspartner, dann wird diese Anfrage ans Management weitergeleitet und die übernehmen dann sozusagen die ganzen Verhandlungen, die ganze Kommunikation. Und ich bin dann die, die einfach nur die Dinge ausführt und ja oder nein sagt. Und die ganzen Mails zum Beispiel, dieser ganze Mailverkehr, das wird alles vom Management übernommen. Was ich von meinen Kolleginnen ganz, ganz häufig mitbekomme, ich bin ja jetzt schon fast 4 Jahre im Management, aber ich kenne ganz viele, die sich nach wie vor noch dagegen wehren. Nicht nur wegen dem Kostenfaktor, man gibt ja auch einen gewissen Teil ab von dem, was man verdient, weil man ja auch Arbeit abgibt, logischerweise. Aber ich bekomme ganz viel mit von Kolleginnen, dass sie es nicht abgeben möchten, weil sie Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Die Kontrolle über die Preise vielleicht, obwohl man sie ja auch selbst aussucht, die Kontrolle über die ganzen Mails, das heißt wirklich Einblick zu haben auf jedes einzelne Wort, wo ich zum Beispiel super happy bin, dass ich das alles nicht mitbekomme oder mitbekommen muss, wenn ich nicht möchte. Und da habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass einige Kolleginnen einfach ziemliche Probleme damit haben, diese Kontrolle abzugeben. Und ein drittes Beispiel, was ich auch aktuell nennen kann, ist nicht von mir, sondern von einer Coachie von mir, das heißt, die bei mir im 10-Wochen-Programm ist, haben wir herausgefunden, dass sie auch Probleme damit hat, Kontrolle abzugeben. Und wir haben das bei ihr herausgefunden, wenn sie im Stau steckt. Das heißt, wenn sie jetzt im Auto sitzt und im Stau steckt oder vor ihr jemand fährt, der ihr um eine Spur zu langsam fährt, beziehungsweise vielleicht sogar genauso schnell wie sie, aber einfach vor ihr ist, sind wir einfach draufgekommen, dass das davon einhergeht, dass sie die Kontrolle nicht abgeben möchte, wann sie wo ist. Das heißt, sie fährt dann hinter dieser Person und wird extrem ungeduldig und irgendwie auch extrem unrund und ja, fast ein bisschen grantig, wütend. Also grantig kennt man, glaube ich, nur in Wien. Einfach so ein bisschen ärgerlich. Und wir sind einfach bei ihr draufgekommen, dass das daher kommt, dass sie einfach nicht die Kontrolle abgeben möchte, wann sie wo ist. Das heißt, sie würde gerne an erster Stelle fahren, damit sie die Kontrolle über die Geschwindigkeit hat und über die Zeit, wenn sie wo ankommt. Super spannendes Thema. Und wir sind dann natürlich auch draufgekommen bei ihr, dass sich das auch oft im Job auswirkt oder dass sie es da auch merkt oder Parallelen erkennt. Das ist einfach das Coole daran, wenn man gewisse Dinge erkennt von einem selber, dann kann man das auf ganz, ganz viele andere Bereiche ummünzen und versteht dann einfach gewisse Handlungen, gewisse Denkweisen und gewisse Trigger von einem selbst viel besser. Deswegen sage ich auch immer, setzt euch mit euch auseinander, haltet euch den Spiegel vor, weil ihr könnt davon nur profitieren. Was ist denn nun jetzt genau Kontrollzwang? Also Kontrollzwang ist ja mal die ganz, ganz harte Stufe von dem, was wir da jetzt bereden. Ich spreche natürlich nicht jetzt von einem harten Kontrollzwang, von einem diagnostizierten Kontrollzwang, sondern einfach von diesem Problem, Kontrolle abzugeben. Kontrollzwang per se bezieht sich auf das übermäßige Bedürfnis einer Person, einfach Situationen oder Menschen oder auch Umstände in ihrem Leben zu kontrollieren und das oft über das, ich sag mal, normale Maß hinaus. Und dabei geht es auch nicht nur um das normale Bedürfnis nach Ordnung oder der Präferenz von bestimmten Abläufen, sondern wirklich um eine intensive und manchmal zwanghafte Notwendigkeit, die Kontrolle zu behalten, die oft mit Angst und Unsicherheit verbunden ist. Also das ist so, die Ursache. Eine der größten Ursachen sind wirklich Angst und Unsicherheit. Und Menschen mit einem hohen Maß an Kontrollzwang fühlen sich sehr, sehr unwohl und ängstlich bei dem Gedanken, eben die Kontrolle abzugeben und glauben auch, dass nur durch ihre direkte Einflussnahme positive Ergebnisse erzielt werden können. Also oft sind das auch Menschen, die einfach einen sehr, sehr hohen Perfektionismus, ich will jetzt nicht leiden sagen, sondern gewinnen. Also ich finde, Perfektionismus hat immer zwei Seiten und Unperfektionismus genauso. Aber es sind oft Menschen mit einem sehr großen Perfektionismusanteil, die dann auch schwer die Kontrolle abgeben. Wir schauen uns mal die Ursachen an von Kontrollzwang, damit wir einfach ein bisschen besser verstehen können, woher das kommen kann und vielleicht auch bei einem selber gewisse Parallelen erkennt. Und wie schon gesagt, ist eine der größten Ursachen bei Kontrollzwang einfach die Angst bzw. die Ängste. Also eine grundlegende Angst, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird, wenn man nicht die Kontrolle behält. Was natürlich ein Irrglaube ist, weil ob man jetzt das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben oder nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist meistens sogar sehr, sehr ähnlich. Aber da kommen wir noch drauf zurück. Eine zweite Ursache natürlich sind traumatische Erlebnisse oder Erfahrungen, das ist ganz klar. Das heißt, irgendwelche Traumata aus der Vergangenheit, besonders solche, die mit dem Gefühl von Hilflosigkeit oder Kontrollverlust verbunden sind, die können auch zu einem Bedürfnis nach Kontrolle führen. Also wenn mal etwas passiert ist und man weiß, bei diesem Erlebnis, wo halt etwas passiert ist, ist es mitunter vielleicht auch deswegen passiert, weil man die Kontrolle abgegeben hat. Oder weil man in diesem Moment hilflos war, tendiert man natürlich eher dazu, in Zukunft viel besser aufzupassen. Also man baut sich einfach im Gehirn gewisse Alarmsysteme, gewisse Trigger. Und wenn man dann in eine Situation kommt, wo man merkt, da könnte ich Kontrollverlust haben, dann versucht man da wirklich stärker die Kontrolle zu übernehmen, damit man nicht mehr in dieses Gefühl von Hilflosigkeit, reinfallen kann. Eine sehr, sehr gängige Ursache, ein sehr, sehr gängiges Muster für Kontrollzwang ist natürlich ein unsicheres Bindungsmuster. Also bei früheren Beziehungserfahrungen, die einfach Unsicherheit und vielleicht auch irgendwo Inkonsistenz in Bezug auf Nähe und Distanz in Beziehungen schaffen, können zu einem Kontrollbedürfnis führen. Ich glaube, jeder kennt das bekannte Wort Situationship. Und in einer Situationship, was meist sehr, sehr toxische Beziehungen leider sind, weil die Situationship geht ja meistens nur von einer Person aus und diese Person, die ist dann auch sozusagen Herr oder Frau über Nähe und Distanz. Das heißt, diese eine Person, die diese Situationship erschafft oder möchte, das ist die Person, die auch aussucht, wann ist Nähe da und wann ist Distanz da. Und wenn man lange, lange in so einer Beziehung steckt Und halt auf der anderen Seite sitzt. Das heißt, auf der Seite, wo man eigentlich Beziehung möchte, aber einfach diese Situationship mitmacht in Hoffnung, dass dann noch mehr daraus entsteht. Dann kann es natürlich passieren, dass man, wenn das endet und man in weiterer Folge versucht, in Beziehungen einzugehen oder einfach wirklich in zwischenmenschlichen Beziehungen sich einzulassen, dass man da wirklich das hohe Kontrollbedürfnis hat, weil man einfach diese Nähe und Distanz, diesen Kontrollverlust über Nähe und Distanz einfach nicht mehr möchte. Und ich glaube, das ist wirklich in der heutigen Zeit leider etwas sehr, sehr Gängiges. Und zu guter Letzt, eine weitere Ursache natürlich ist einfach ein erlerntes Verhalten. Das heißt, in einigen Fällen kann das Bedürfnis nach Kontrolle auch wirklich etwas sein, was man gelernt hat, das von den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen übernommen wurde. Wenn man merkt, okay, Mama, Papa, Oma, Opa oder wer auch immer einen großgezogen hat, also einfach wirklich diese Erziehungsperson, diese Bezugsperson, und man sieht, die kontrolliert sehr, sehr viel oder man wird auch selber sehr, sehr kontrolliert von diesen Bezugspersonen, dann sind das ja gewisse Werte, die man mitbekommt. Die Grundwerte, die entstehen ja zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr schon. Und wenn da ein sehr starker Drang an Kontrolle von dem Erziehungsberechtigten kommt, kann es sehr leicht sein, dass man eben entweder extremes Kontrollverhalten hat oder natürlich, es kann gegensätzlich auch kommen, dass man da voll ins Gegenteil rutscht und das eben gar nicht möchte, weil man halt weiß, wie das ist oder weil man sonst getriggert wird. So. Das sind mal so die Ursachen von Kontrollzwang. Vielleicht hat sich ja der eine oder die andere da wiedergefunden oder gewisse Parallelen erkannt. Wie gesagt, ich spreche hier natürlich nicht von einem übermäßigen Kontrollzwang, der diagnostiziert wird, sondern einfach von dieses Bedürfnis, etwas mehr kontrollieren zu möchten und Probleme Kontrolle abzugeben. Ich glaube, so ein bisschen haben wir das vielleicht alle, weil wir ja auch sehr in die Selbstbestimmtheit kommen wollen. Und Selbstbestimmtheit und dieser Kontrollzwang liegen sehr, sehr nahe beieinander. Der einzige Unterschied ist, dass beim Kontrollzwang wir versuchen, externe Faktoren zu kontrollieren, die wir nicht beeinflussen können. Und in der Selbstbestimmtheit, das die positive Seite der Medaille ist, da versuchen wir oder übernehmen wir nur die Überhand für interne Dinge. Das heißt, wir versuchen interne Dinge wie unsere Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und darüber zu bestimmen, wann die kommen, wie die kommen und was überhaupt kommen. Und das ist natürlich die gesündere Variante, weil alles, was in uns drinnen ist, das können wir beeinflussen. Alles, was extern ist, also vom Außen kommt, das können wir nur bis zu einem bestimmten Grad beeinflussen, und zwar auch, indem wir unsere Reaktion zum Beispiel auf gewisse Dinge einfach ändern. Wenn wir uns einfach mal die Auswirkungen anschauen, und ich glaube, auch da werden sich wieder viele Menschen einfach ein bisschen wiederfinden und erkennen, dass sie da auch ab und an vielleicht größere Probleme haben, ist natürlich die häufigste Auswirkung Beziehungsprobleme. Also wie vorher schon gesagt, unsichere Bindungsmuster führen natürlich dann auch zu Beziehungsproblemen oder können zu Beziehungsproblemen führen. Und das fängt an bei ständiger Notwendigkeit, Kontrolle auszuüben, bis hin zu ständiges Erfragen und ständige Unsicherheiten zu äußern. Bis zu einem gewissen Grad bin ich ja der Meinung, dass man in einer Beziehung alles kommunizieren können sollte, was es halt an Gedanken zum Kommunizieren gibt. Also für mich ist eine Basis und das A und O für eine gesunde Beziehung einfach Kommunikation. Natürlich ist es aber für mich genauso wichtig, also das steht für mich auch an selber Stelle in der Beziehung, dass beide Parteien, also beide Menschen einfach an sich arbeiten und an den eigenen Triggern und Issues arbeiten und eben auch an Dingen wie Kontrollzwang, um in dieser Beziehung gemeinsam wachsen zu können. Das heißt, wenn man selbst weiß, okay, ich habe einfach Probleme, Kontrolle abzugeben in Beziehungen, ich tue mir schwer, wenn mein Partner oder meine Partnerin jetzt irgendwie auf Urlaub fährt oder fliegt oder einen Abend mit Freunden verbringt, mich da jetzt nicht irgendwie in Rage zu zerdenken und ständig nachzufragen, wer ist da dabei, was macht ihr genau, keine Ahnung, was man da halt alles fragt. Dann finde ich es schon sehr, sehr ratsam und auch fair dem anderen gegenüber, das natürlich in erster Linie zu kommunizieren, aber in zweiter Linie auch schauen, dass man daran arbeitet. Und das ist leider etwas, was viele nicht wollen. Also viele sagen dann, ich gehe in eine Beziehung, der andere muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja, Aber ich bin auch der Meinung, dass man trotzdem, wenn man sieht, okay, da funktioniert in der Beziehung etwas nicht aufgrund meiner Issues, Struggles oder sonstiges, auch daran zu arbeiten, weil ich glaube, es fühlt sich einfach nicht schön an, auch für einen selbst ständig dieses Bedürfnis nach Kontrolle zu haben. Das ist auf jeden Fall etwas, was ganz, ganz häufig in zwischenmenschlichen Beziehungen das Problem ist, nicht nur in Partnerschaften, natürlich auch in Freundschaften zum Beispiel. Eine andere Auswirkung natürlich ist einfach Stress und Erschöpfung, was wir natürlich vermeiden wollen. Also das, durch dieses Bedürfnis, alles zu kontrollieren zu wollen, kann das wirklich zu enormen Stress führen, enormer Angst und im äußersten Notfall sozusagen oder in äußerster Distanz, im größten Kontext kann das natürlich auch zu Burnout führen. Von dem Thema gehe ich jetzt aber natürlich weg, weil das ist nichts, wo ich professionell meine Expertise dazu geben kann. Und genau, aber das ist einfach etwas, was ich weiß, dass es dazu führen kann. Wir bleiben beim Stress und bei den Ängsten. Natürlich kann sich das enorm auf die Psyche schlagen und enormen Stress und Erschöpfung verursachen, weil unser Gehirn rattert ja die ganze Zeit. Und wenn wir die ganze Zeit überlegen, wie kann ich das beeinflussen, wie kann ich das besser kontrollieren, was mache ich, wenn das passiert und die ganze Zeit dieses Overthinken. Und ich glaube, wir, vor allem wir Mädels, kennen das sehr, sehr gut, ständig darüber nachzudenken, was, wenn das passiert, was, wenn er das sagt, was, wenn ich das sage, was, wenn ich das nicht schaffe, wie kann ich das noch beeinflussen und so weiter. Das macht einfach so müde. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel, ich tendiere es ja nicht zum Overthinken, aber einfach zum Denken. Also ich denke wirklich die ganze Zeit. Deswegen bin ich ja auch ein Mensch, der einfach zum Schreiben begonnen hat. Also ich habe einfach zum Journalen angefangen und habe zwar noch nicht das genaue Journal oder das optimale Journal gefunden, was ich gerne hätte, aber ich versuche zumindest jeden Tag kalt zu schreiben, das heißt wirklich 5 Minuten lang zu schreiben nach dem Aufstehen, weil mein Kopf einfach die ganze Zeit denkt. Ich meine, jeder Kopf denkt die ganze Zeit, aber ich merke es einfach, wenn ich aufwache in der Früh, sobald ich dann aufs Klo muss, das ist das Erste, was ich mache, dann fängt mein Kopf zu rattern an und dann kann ich meistens auch nicht mehr schlafen. Und gerade wenn man dazu tendiert, einfach entweder zu overthinken oder generell viel zu denken, dann merkt man auch, wie enorm erschöpft man davon ist. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr, sehr gerne ins Boxen gehe, weil beim Boxen denkst du wirklich eine Stunde lang an nichts anderes, außer auf deine Fußstellung, deinen nächsten Schlag, wo du auch ausweichen musst und so weiter. Du musst halt so viel denken, weil du enorm viel Koordination brauchst und für diese Koordination brauchst du eine sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne. Und beim Boxen merkt man wirklich, sobald du irgendwie an etwas anderes denkst, werden die Schläge unsauber oder du vergisst auszuweichen oder du stehst falsch. Aber auch, sobald du zu viel denkst, also zu verkrampft auf die nächste Bewegung, das sieht man auch sofort, ist ultra spannend. Also man merkt beim Boxen immer sofort, wo ist der Kopf des Boxers oder der Boxerin. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und deswegen mag ich es einfach, weil ich da wirklich eine Stunde den Kopf abschalten kann und mich dann wieder sehr recharged fühle sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr häufige und gängige Auswirkung. Und zu guter Letzt, und das kann ich absolut so unterstreichen, ist einfach eine eingeschränkte Lebensqualität. Also wenn man diesen übermäßigen Fokus auf Kontrolle hat und versucht, ständig das Leben zu kontrollieren, wird es natürlich schwierig zu genießen und auch spontan zu sein. Also meistens sind Menschen, die Schwierigkeiten dabei haben, Kontrolle abzugeben, die auch sehr, sehr unflexibel sind, weil es ja dann nicht so nach Plan läuft, wie sie vielleicht denken, wobei wir mittlerweile wissen, dass nie etwas so nach Plan läuft, wie man vielleicht denkt. Also meistens kommt es ja eh wieder anders. Und es kommt ja immer so, wie es am besten für uns ist. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was gibt's für Tipps? Was gibt's für Tipps, wie man ein bisschen mehr aus diesem Kontrollrad rauskommt? Und ich habe da einfach für euch ein paar Tipps zusammengeschrieben. Also ich glaube, es sind 7 Tipps. Ja, ich finde 7 ist eine coole Zahl. Und der erste Tipp, und ich möchte auch dazu sagen, es kann natürlich eine Herausforderung sein, also vor allem, wenn man das gewohnt ist. Und da muss man einfach wirklich Geduld haben, weil sonst ist es natürlich schnell frustrierend. Also einfach Step by Step. Das erste Wichtige, und ich hoffe, dass das durch diese Podcast-Folge auch ein bisschen erreicht wurde, ist einfach mal das Erkennen. Also wirklich das Erkennen, ist das bei mir auch der Fall? Und dann natürlich akzeptieren. Und erkennen kannst du das entweder durch, natürlich, wenn du dir jetzt so eine Folge anhörst und dann einfach ein bisschen Input bekommst, aber in erster Linie vor allem durch Selbstbeobachtung. Also fang einfach mal damit an, vor allem deine Muster dieses Kontrollverhaltens zu erkennen und frag dich auch, in welchen Situationen du dazu neigst, die Kontrolle übernehmen zu wollen und was die Ängste dahinter sind. Also wenn du merkst, in einer Situation, ich tue mir da gerade echt schwer, die Kontrolle abzugeben, frag dich selbst, okay, aber warum, wovor habe ich denn Angst, was passieren könnte? Und dann natürlich auch in die Akzeptanz zu kommen. Also einfach wirklich zu akzeptieren, dass das Bedürfnis nach Kontrolle ein Teil von dir ist, was ja auch irgendwo zu einem gewissen Grad völlig legitim ist, aber auch zu erkennen, dass es möglich ist, dies zu ändern. Weil viele Menschen glauben immer, ich kann mich nicht ändern, ich war immer schon so. Ich höre diesen Satz so oft. Das mache ich schon, seit ich klein bin, so bin ich schon, seit ich klein bin, das werde ich nie ändern können und so weiter. Stimmt nicht. Neuroplastizität. Unser Gehirn kann sich verändern. Und auch wenn etwas genetisch ist, auch das können wir ja verändern. Epigenetik. Also da gibt es schon zu viele wissenschaftliche Beweise dafür, dass wir einfach sehr, sehr viel mehr in der Hand haben, als wir glauben. Im zweiten Schritt natürlich auch die Ursachen angehen. Das heißt, die Ängste, die du gefunden hast, die da dahinter liegen, einfach zu bearbeiten. Und ich bin ja ein Fan von Ängsten nicht zu bekämpfen, weil Ängste sind ein Teil von uns, sondern Ängste anzunehmen, also in erster Linie zu erkennen, anzunehmen und dann unsere Beziehung dahinter zu stärken. Und das können wir, indem wir unsere Ängste verstehen. Das heißt auch die Ursachen, woher diese Ängste kommen und die Muster dieser Ängste, wann kommen sie, in welcher Form und was sagen mir diese Ängste. Und indem wir die Beziehung stärken, werden wir nicht mehr kontrolliert von dieser Angst, sondern können sie selbst kontrollieren. Da kommen wir wieder in die Kontrolle. Aber das ist eine gute Kontrolle, weil Ängste sind ja etwas Gutes. Das sind ja kleine Alarmsysteme in unserem Körper, die uns vor gewissen Dingen einfach warnen. Und diese Ängste dürfen ja auch da sein, aber manchmal sind sie einfach ein bisschen zu viel da, sage ich jetzt mal. Und die zweite Ursache angehen, und zwar dein Selbstwertgefühl zu stärken. Also einfach ein stärkeres Selbstbild aufzubauen, das nicht von der Kontrolle über äußere Umstände abhängig ist. Wie man das macht, ich glaube, ihr kennt mein Thema, mein Herzensthema, was ich immer wieder erwähne, ist das Selbstbewusstsein aufzubauen. Also wirklich Selbstbewusstsein aufzubauen, damit man sich einfach gut kennt und daran dann anknüpfen kann. Ein dritter Tipp, lerne loszulassen. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema und das ist auch ein Thema, was ich in meiner nächsten Podcast-Folge für euch erläutern werde und über das ich mit euch sprechen werde. Und loszulassen ist ein Thema, was alle Menschen betrifft. Ihr müsst euch vorstellen, immer wenn ihr etwas nicht loslasst, habt ihr die Hände nicht frei für etwas Neues. Ihr habt generell die Hände nicht frei, weil ihr die ganze Zeit an etwas festhält. Und so müsst ihr Loslassen sehen als etwas Befreiendes. Und natürlich muss man da unterscheiden zwischen Dingen, die du kontrollieren kannst und solchen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Also lerne wirklich Frieden mit den Dingen zu schließen, die du nicht kontrollieren kannst. Und da spreche ich von zwischenmenschlichen Beziehungen, da spreche ich von anderen Menschen in general, wollte ich gerade sagen, also generell. Du kannst andere Menschen nicht kontrollieren, du hast keinen Einfluss drauf. Und auch äußere Umstände, also alle äußeren Umstände, die du einfach nicht kontrollieren kannst. Und dann versuchen, schrittweise Kontrolle abzugeben. Und da beginnen einfach mit kleinen Schritten. Ganz kleinen Schritten. Wir müssen nicht immer den ganzen Berg auf einmal erklimmen. Wir gehen einfach mal die ersten paar Meter und fertig. Und wenn wir das immer wieder machen, ein paar Schritte mehr, dann sind wir am Ende irgendwann an der Spitze dieses Berges. Der vierte Tipp für dich ist Achtsamkeit praktizieren und vielleicht sogar auch Meditation. Achtsamkeit ist etwas, was dir enorm hilft, im Moment zu leben und auch die Tendenz zu reduzieren, über die Zukunft zu grübeln, weil Sorgen entstehen ja nur, wenn wir mit den Gedanken in der Zukunft sind und auch Vergangenes kontrollieren zu wollen. Was vergangen ist, ist vergangen. Wir können das nicht ändern. Und das ist auch etwas, was wir ganz oft versuchen. Also wirklich achtsam zu sein, im Moment zu sein. Durch Dankbarkeit oder durch alle deine Sinne mit reinzunehmen, wenn du das nächste Mal isst, leg das Handy weg, mach den Fernseher aus, versuch dich nur aufs Essen zu konzentrieren, versuch zu riechen, zu sehen, zu schmecken, zu hören vielleicht und zu jetzt stehe ich gerade, hören, riechen, sehen, schmecken und fühlen. Genau. Und Meditation. Also meditieren kann Stress reduzieren und einfach zu einer gelasseneren Einstellung führen. Und da musst du auch nicht eine halbe Stunde sitzen, da reichen 5 Minuten. Meditieren kannst du geführt machen, meditieren kannst du machen, indem du einfach nur die Augen schließt und auf deinem Atem hörst oder dich nur auf eine Sache fokussierst. Aber das Meditieren, also 5 Minuten reichen schon, um dein ganzes zentrales Nervensystem einfach runterzufahren und völlig in Ruhe zu kommen. Mein fünfter Tipp für dich ist natürlich, such dir Hilfe, wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht alleine kannst. Also ob das jetzt ein Therapeut ist oder viele haben da ja leider immer noch Probleme damit, dann such dir einen Coach oder eine Coachin, die dir da hilft, eine Beraterin. Da gibt es ganz, ganz viele Anlaufstellen, wo du einfach diese Themen auch bearbeiten kannst. Und Hilfe anzunehmen ist eine Riesenstärke. Das ist keine Schwäche. Und ich weiß, das glauben noch viele, aber Hilfe anzunehmen ist einfach etwas sehr, sehr Starkes und Mutiges. Zum vorletzten Punkt, bau dir auch ein Umfeld auf, wo du weißt, dass es dich unterstützt. Also das ist auch eine Form von Hilfe. Sprich mit Freunden drüber, sprich mit deiner Familie über deine Herausforderungen, weil meistens ist es so, dass dann Leute da sitzen und die sagen, hey, mir geht's genauso, ich dachte, ich bin damit alleine. Das ist wirklich, ach, das ist so magic und ich merke es auch, ich teile das ja auch oft in meinen Stories, dass ich den Leuten sage, hey, schreibt mir eure Sorgen rein und ich teile die dann anonymisiert in den Stories, weil man einfach sieht, ah, okay, es gibt da viele mit denselben Gedanken und Struggles. Und das ist immer so. Wir sind ja alles trotzdem Menschen. So individuell wir sind, so gleich sind wir auch und teilen uns auch die meisten Sorgen und Struggles miteinander. Und der letzte Tipp von mir, und eben das mache ich auch, ist einfach ein Journal zu führen, also einfach wirklich mitzuschreiben und die Gedanken niederzuschreiben und auch vielleicht deine Erfolgserlebnisse reinzuschreiben. Zu sagen, hey, keine Ahnung, heute habe ich schon ein bisschen mehr Kontrolle abgegeben. Also wirklich auch, um zu reflektieren und deine Gedanken niederzuschreiben, deine Gedanken auch mal visuell zu sehen, um dann zu erkennen, okay, vielleicht ist das ja etwas, was nur in meinem Kopf so schlimm dargestellt wird, aber wenn ich es jetzt schriftlich sehe, visualisiere, dann ist es ja gar nicht mehr so groß. Also das kann wirklich enorm helfen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt kein Fan von Journaling seid oder auch noch nicht so wie ich das richtige Journal gefunden habt, nehmt euch einfach einen Notizblock oder irgendwas und schreibt es da rein. Genau. Also das sind so meine Tipps und das ist so mein Input zum Thema Kontrolle abgeben. Und ich hoffe, dass ich einigen von euch da ein bisschen was mitgeben konnte. Ja, ihr könnt mir super gerne schreiben. Ich würde mich auch sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet oder mir einen Kommentar hinterlässt, damit ich einfach weiß, was wollt ihr mehr hören, was wollt ihr weniger vielleicht hören. Könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr die Podcast-Folgen länger möchtet, wenn ihr sie kürzen möchtet. Es gibt auf jeden Fall im Juli wird es eine ganz coole Podcast-Challenge geben. Da verrate ich noch nicht so viel, aber warum im Juli? Weil am 27. Juli mein Podcast 3 Jahre alt wird. Das ist auch meine Glückszahl. Und ich mache auch ein sehr cooles Event in Wien. 27. Juli, 15 Uhr, startet es bei Social Hub im Auditorium. Da werden auch die TEDx-Talks durchgeführt. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das dort machen kann und habe ganz, ganz coole Dinge im Kopf, die ich da planen möchte. Fahrt ja nicht auf Urlaub. Das wird wirklich cool und ich werde auch ein Charity-Event machen. Das heißt, 100% vom Erlös der Tickets wird gespendet. Wohin, das verrate ich euch auch noch. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich den einen oder die anderen da sehen werde. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen ganz schönen Nachmittag und wir hören uns dann spätestens nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.